Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region.
Mein Name ist Noemi Girgler und gemeinsam mit Larissa Anton begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden.
Wir wollen herausfinden, was sich hinter den Geschichten wirklich versteckt.
Im Mittelpunkt unserer heutigen Episode steht ein Steinkreuz, das sich in der Nähe von Limbach findet. Sowohl eine Spukgeschichte als auch ein historischer Mordfall sind damit verbunden. Dazu begrüße ich heute Herrn Deutsch, seines Zeichens Rechtswissenschaftler, der Larissa und mir beratend zur Seite stehen wird und uns auch einiges über Sühnekreuze und die damalige juristische Lage erzählen wird. Diese Folge wird präsentiert vom Bike Center Mosbach. Hier finden Sie die größte Auswahl aus knapp 190 Marken in der Region. Die TÜV-zertifizierte Werkstatt hilft jederzeit gerne weiter. www.bikecenter-mosbach.de, direkt an der S-Bahn-Haltestelle Mosbach West.
Käterle, Käterle, tanze bissel. Zwischen Grumbach und Balzbach, neben der Landstraße von Grumbach nach Robern, steht ein steinernes Kreuz an der Straßenböschung. Seine Inschrift erinnert an eine junge Frau, die hier vor langer Zeit gewaltsam den Tod fand. Eines Tages gingen zwei übermütige junge Burschen an dem Kreuz vorbei, als der eine von ihnen wohl vom Übermut getrieben ausrief: »Käterle, Käterle, tanze bissel!« Wie von Geisterhand trafen ihn zwei schallende Ohrfeigen mitten ins Gesicht. Zwar erschreckte sich der Bursche, doch war seine Neugier nun erst geweckt. Und so rief er ein zweites Mal: »Käterle, Käterle, tanze bissel!« Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, und so prasselten vier weitere Ohrfeigen auf den jungen Mann ein. Ob unbelehrbar oder aus Trotz, wiederholte er seinen Spottvers ein drittes Mal, nur um dafür, wie aus dem Nichts, mit sechs Ohrfeigen bedacht zu werden. Ein viertes Mal wiederholte er seinen Spruch nicht mehr. Offenbar hatte die schmerzhafte Lehre des Einmaleins des Unsichtbaren gewirkt. Und so setzten die Burschen kopfschüttelnd ihren Weg fort.
Dahinter verbirgt sich ja leider eine ganz traurige, reale Geschichte, mit der Larissa Anton sich selber auch in einem Film auseinandergesetzt hat. Und zwar geschah diese Geschichte am 22. Juli 1746. Larissa, was ist damals passiert?
Also es ist eigentlich, wie es heute auch noch gibt, Patchwork-Familien oder Stiefväter, Stiefmütter. Katharina Bieler oder Biller hatte dann einen Stiefvater, der Markus Scholl hieß, bekommen. Und der soll sie dann, aus welchen Gründen, gibt es immer nur Vermutungen. Also die einen sagen, er hat ihr ihren Freund verboten, in den sie zum ersten Mal verliebt war. Und als sie sich dann verbotenerweise doch noch im Dorf mit ihm getroffen hat, hätte der Vater ihr im Wald aufgelauert auf dem Heimweg und hätte sie dann erwürgt. Man weiß nicht, ob er selber dann auch an dem hübschen jungen Stieftöchterlein Gefallen gefunden hat und das seinen Zorn besonders angestachelt hat, dass sie halt diesen Jungen aus dem Nachbardorf auserwählt hatte, der ihm nicht genehm war. Da es aber keine anderen Tatverdächtigen gab, hat man ihn sehr schnell verhaftet und es ist nicht ganz überliefert, ob er dann in dem Gefängnis gestorben ist oder hingerichtet wurde.
An der Stelle, an der die Tötung stattgefunden haben soll, wurde damals ein Kreuz errichtet, um das sich eben diese Sage auch rankt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Sühnekreuz. Herr Deutsch, was sind Sühnekreuze? Wie unterscheiden sie sich von Mordkreuzen? Wie sind sie einzuordnen?
Ja, Mordkreuz ist nur ein ungenauer Ausdruck im Grunde. Sühnekreuze hat man errichtet aufgrund von Sühneverträgen und das gab es vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert normalerweise. Dass nämlich es gerade nach einer Mordtat, nach einem Totschlag nicht zu einem Strafverfahren kam, nicht zur Hinrichtung des Täters kam, sondern dass sich die Familien der Opferseite und der Täterseite zusammengesetzt haben, häufig durch obrigkeitliche Vermittlung, dann einen Vergleich geschlossen haben, einen sogenannten Sühnevertrag. Da wurde dann für die Hinterbliebenen gesorgt, also die Täterseite musste Geld zahlen, musste vielleicht auch dauerhaft Geld zahlen, damit die Kinder des Getöteten zum Beispiel versorgt sind. Und dann musste man um das Seelenheil des Getöteten sich kümmern, denn der war ja ganz plötzlich aus dem Leben getreten. Da hat man dann Wallfahrten veranstalten müssen. Also der Täter musste für sein Opfer zum Beispiel nach Santiago de Compostela oder zum Mont Saint-Michel in Frankreich wallfahren und dort um dessen Aufnahme in den Himmel bitten. Und dann hat man natürlich auch Gottesdienste veranstaltet, dafür mussten Kerzen gestiftet werden und schließlich dann hat man auch ein Sühnekreuz errichtet. Also die Täterseite, die Familie des Täters musste so ein Sühnekreuz in der Nähe des Tatortes aufrichten. Das waren die typischen Gegenstände so eines Sühnevertrags.
Nun weicht die Geschichte von Käterle ja von dem Ganzen aber ein bisschen ab. Mit 1746 sind wir im 18. Jahrhundert. Das ist für Sühnekreuze eigentlich eine relativ untypische Zeit. Und da beide eine Familie waren, wie wir gehört haben, da der Stiefvater seine Tochter umgebracht hat, sind wir da ja jetzt eigentlich wieder nicht mehr im klassischen Bereich. Wie ist das zu erklären?
Also es gab sicherlich auch Gedenkkreuze. Gedenkkreuze, die dann zum Beispiel von den Hinterbliebenen selber errichtet worden sind. Solche Gedenkkreuze haben wir auch von anderen Gewalttaten, dass zum Beispiel, wenn irgendwo im 30-jährigen Krieg eine Gewalttat stattgefunden hat, dass man da dann daran gedenken will und dann in frommen Gegenden, sage ich mal, so ein Kreuz errichtet hat. Das kann hier natürlich auch sein. Die Frage ist natürlich aber, wer hätte das bezahlt?
Genau, das ist die große Frage. Die einen Quellen, wir haben ja Gott sei Dank vom Museum Wagenschwendt unheimlich viel Material aus den Kirchenbüchern zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem wir recherchieren konnten. Und den Geburtseintrag von Markus oder Marx Scholl, was auch überliefert ist, den haben wir gefunden, jedoch kein Sterbedatum. Aus dem Volksmund gibt es die Erzählung, er sei im Gefängnis gestorben oder er sei gar hingerichtet worden. Wie wahrscheinlich ist das?
Ich kann das nicht beurteilen, wenn es, also muss umgekehrt sagen, Sie haben völlig recht, in dieser Zeit sind Sühneverträge nicht mehr üblich, auch wenn sich das Sühneverfahren im ländlichen Raum sehr viel länger gehalten hat und auch wenn die neuere Forschung weiß, dass durchaus nicht mit der berühmten Constitutio Criminalis Carolina von 1532 mit den Sühneverträgen Schluss war, sondern es im ländlichen Raum sich länger gehalten hat, wäre das im 18. Jahrhundert schon extrem spät und extrem ungewöhnlich. Was natürlich sein kann, ist, dass der Täter sich um sein Seelenheil gesorgt hat, dass er also jetzt nicht für das getötete Mädchen sorgen wollte, sondern um seine selben Sorge, dass er nicht in den Himmel kommt, sondern in die Hölle, dann einiges getan hat und vielleicht dann dieses Sühnekreuz gestiftet hat. Aber das wäre natürlich nur möglich, wenn er eben nicht im Kerker gestorben wäre, sondern oder nicht hingerichtet worden wäre, sondern wenn er noch diese Möglichkeit gehabt hätte.
Ja, das Kreuz richtet sich aber eigentlich auch aus auf das Seelenheil von dem Opfer. Der Text heißt ja, anno 1776, den 22. Julius, ist Katharina Billerin von ihrem eigenen Stiefvater Marx Scholl jämmerlich ermordet worden, deren Seelen Gott gnädig sei. Und viele auch Bildstöcke, aber auch Kreuze waren ja auch dafür da, auch an Wegkreuzungen, wo viele Leute vorbeikamen, dass die dort ein Gebet für die arme, unerlöste Seele sprechen, denn wer so plötzlich starb, hatte natürlich dann nicht die letzten Sakramente erhalten, nicht mehr beichten können und ist mit allen Sünden belastet, dann ins Jenseits übergegangen. Und dieses Kreuz, denke ich, richtet sich schon auch darauf aus, dass dem Seelenheil des Mädchens irgendwie gedacht wird.
Jetzt hast du gerade angesprochen, in so einem Fall ist jemand ohne Sakramente ins Jenseits übergegangen, in den Himmel gekommen. Und da finde ich das ganz interessant, dass wir es bei jemandem, der so unerwartet aus dem Leben geschieden ist, als Überlieferung in der Sagenwelt tatsächlich eine Spukgeschichte finden. Ist es darauf zurückzuführen, dass dann der Geist vielleicht nicht zur Ruhe gekommen ist?
Ja, ich denke schon. Das ist ja das meist die unerlösten Seelen. Sie kamen eben nicht direkt in den Himmel, weil sie halt mit doch irgendwelchen Sünden, so stellte man sich das ja auch vor, belastet dann plötzlich gestorben ist und nichts mehr für ihre Absolution eben tun konnte, keine Buße mehr tun konnte. Und sehr viele Gespenstergeschichten sind diese unerlösten Seelen, ob das jetzt Grenzsteinversetzer sind oder die sich um Wegkreuze oder Sühnekreuze ranken. Da gibt es so viele Sagen, die könnte man gar nicht heute alle erzählen. Ne?
Mit Ohrfeigen, Geistern haben wir es ja in mehreren Fällen zu tun. Also ich bin jetzt alleine in Deutschland, Österreich, der Schweiz, als ich gesucht habe, warum Geister Ohrfeigen verteilen, auf weit über 20 Sagen gestoßen, vom Dom bis zum Wegeskreuz und so weiter. Die Sache ist, bei den meisten lässt es sich nicht unbedingt erklären, in meinen Augen, aber für die Geschichte von Käterle, Käterle, tanze bissel könnte es ja vielleicht einen wahren Hintergrund geben.
Ja, man dachte wahrscheinlich schon, dass der Geist am Ort des Geschehens, wo ja das Kreuz gesetzt wurde, am Tatort, dann da noch ruhelos umgeht. Vermischt mit der Tradition eben der ohrfeigenden Geister, da gibt es wie gesagt sehr viele. Die Ohrfeigen waren aber auch im Volksbrauchtum eine verbreitete Sache. Zum Beispiel, wenn Grenzsteine gesetzt wurden, nahm man junge Buben mit. Also es waren meist Feldgeschworene, die dann von den Orten, die da angrenzten, wurden dann bestellt. Also hochgestellte Männer im Bürgertum, aber die wussten auch, dass sie nicht ewig leben. Und es sollten dann junge Burschen als Zeugen mit, dass sie sich merken, wo der Grenzstein war, dass man eventuell einen Grenzsteinfrevel dann nachweisen konnte. Die Buben gingen dann auch erstmal nichtsahnend mit, dachten auch, sie kriegen dann irgendwas Schönes geschenkt am Schluss. Aber tatsächlich, wenn der Grenzstein dann saß und man hatte vorher dann meist auch noch irgendwelche Zeichen darunter vergraben, geheime Zeichen, damit man dann auch nachsehen konnte, ob unter dem Grenzstein das da alles noch ist, hat man dann diese Jungen auf den Stein aufgestummt mit dem Popo und ihnen Ohrfeigen verpasst. Und durch dieses leicht traumatische Erlebnis sollten sie sich eben den Ort und das Geschehen besonders gut einprägen. Also galt es dann auch, jemandem einen Denkzettel zu verpassen durch diese Ohrfeigen, was der Geist ja dann auch macht. Ne? Also ärger mich nicht, an diesem Ort solltest du dich besser benehmen.
Also ist es sowohl erzieherische Maßnahme als auch eine Einprägung, um letztendlich auch die eigenen Gemarkungsgrenzen zu wahren in einer Zeit, in der eben noch nicht alles kartografiert war.
Ja, das hat man damals so gemacht.
Grenzumgang ist etwas, was man ganz regelmäßig machen musste, weil die Karten waren nicht so zuverlässig. Und es war natürlich für jeden Besitzer eines Grundstücks und für jedes Dorf und für die Herrschaft ganz wichtig, genau zu wissen, wo die Grenzen verlaufen. Grenzen heimlich zu verändern, war ein schweres Verbrechen. Und dass man das geprüft hat regelmäßig, das war ganz klar. Und dazu waren diese sogenannten Umgänge bestimmt. Und in der Tat, da hat man die Kinder des Orts, des Dorfs, der Herrschaft mitgenommen. Und nur um das zu bestätigen, was Frau Anton gerade gesagt hat, in Handschuhsheim, da gibt es einen Flurnamen, der heißt Stützerschelstein. Und das kommt genau von diesem Stützerscheln, also diesem Stoßen der Kinder auf diesen Grenzstein. Und natürlich konnten solche Grenzsteine auch, waren nicht nur alles Grenzsteine, es konnten auch alte Bäume sein, da hat man auch Felsen genommen, da hat man unter anderem auch Sühnekreuze genommen, wenn die an der richtigen Stelle waren, und hat dann natürlich sich das genau merken müssen, wie diese Grenze verlief. Und dieser Gedächtniseffekt, der spielt hier die entscheidende Rolle. Und ich kann Ihnen das sagen, dass in der Untergangsordnung von Göppingen bereits 1610 das Ohrzupfen und Ohrfeigen ausdrücklich vorgeschrieben ist. Also das ist sogar von Amts wegen passiert.
Unser Stein steht ja zwischen Krumbach und Balsbach. Also ist es denkbar, dass es sich bei der Gespenstergeschichte, die wir überliefert haben, tatsächlich um eine Art Déjà-vu handeln könnte oder einfach übertragen, dass an dem Stein gerne mal eine Ohrfeige verteilt wird?
Ich finde das eine sehr originelle und einleuchtende Idee. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich dadurch diese Sage so entwickelt hat. Wobei ich noch dazu sagen möchte, dass fast an jedem Sühnekreuz irgendwelche Sagen überliefert sind. Das ist ja das Spannende. Und die Sühnekreuzforschung des 20. Jahrhunderts, Bernhard Losch nenne ich jetzt mal als einen Namen, hat sich sehr darum bemüht, von allen Sühnekreuzen diese Sagen rechtzeitig aufzuzeichnen, bevor sie durch die etwas modernere Welt des 20. Jahrhunderts verloren und vergessen worden sind. Und da hat man natürlich gemerkt, dass oft auch in den Dörfern die Sühnekreuze verwechselt wurden und man dann eine Legende von einem Sühnekreuz auf ein anderes Sühnekreuz übertragen hat. Aber im Kern sind da doch sehr spezifische Dinge zu jedem Sühnekreuz zu erzählen. Übrigens auch sehr oft, dass dann gegenseitige Taten in der Erinnerung sind, dass also man erzählt, dass sich da zwei gegenseitig umgebracht haben, dass sich zwei Weiber im Streit erschlagen haben, solche Sachen. Aber das ist deswegen, weil das ein Bild ist dafür, dass ja zwei Seiten da beteiligt sind und die wieder zueinander finden müssen. Beide Seiten haben etwas verloren durch diese Tat und durch die Sühne versucht man das wieder zusammenzubringen.
Jetzt haben wir es wieder angesprochen, zwei Seiten, ein Fall, den wir ja letztendlich beim Käterleskreuz selbst nicht haben, dadurch, dass der Stiefvater seine Tochter selber umgebracht hat und das Ganze in der Familie blieb. Wie gesagt, wir konnten das Sterbedatum von Marc Scholl in den Kirchenbüchern nicht finden. Dementsprechend lässt sich auch nicht sagen, ob er im Gefängnis verstorben ist oder vielleicht eben doch dieses Kreuz gestiftet hat. Wie ist denn die juristische Lage damals gewesen?
Also im 18. Jahrhundert wäre normalerweise dann einfach ein Strafverfahren in Gang gekommen von Amts wegen. Diese Möglichkeit der Sühne gab es normalerweise nicht mehr und dann wäre natürlich am Ende normalerweise die Hinrichtung des Täters gestanden, es sei denn, er hätte in irgendeiner Form eine Notwehr geltend machen können. Und ist das sehr, sehr konstruiert, hier irgendeine Notwehr zu überlegen. Das Einzige, was denkbar wäre, aber das entspricht ja nicht den Fakten, ist, dass das Die junge Frau ist ja offenbar zu ihrem Freund da hingegangen, dass das irgendwie dargestellt worden ist, dass das eine Art Jungfrauenentführung ist. So etwas gab es. Der Vater, auch der Stiefvater, hatte die väterliche Gewalt über die ganze Familie und er wäre in seiner Ehre, in seiner Familienehre verletzt gewesen, wenn hier praktisch ein anderer die Frau ihm weggenommen hätte und dass das eine Notwehrsituation, aber diese Notwehr hätte sich ja nicht gegen das Mädchen gerichtet, sondern gegen den jungen Mann. Insoweit passt das nicht. Es kann eigentlich nur in dieser Zeit zu einem Strafverfahren kommen und warum es dann in irgendeiner Weise nicht zu der Todesstrafe kommen sollte, würde mir nicht einleuchten. Ich kann nur sagen, wir haben leider keine Akten dazu, wir haben keine Archivalien dazu und deswegen bleibt nur das Rätselraten.
Aber Sie haben ja gesagt, der Vater hatte die Hoheit, hätte er das Züchtigungsrecht über das Mädchen gehabt, das sich daneben benommen hat und sich seinen Anweisungen widersetzt hat. Wenn sowas dann, böse gesagt, aus dem Ruder gelaufen wäre, wäre das strafmildernd gewesen in dem Fall?
In der Tat, da könnte man drüber nachdenken, dass das als eine Art Exzess seines Züchtigungsrechts gegolten hat, anerkannt worden ist. Und dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass er mit einem blauen Auge davon gekommen ist.
Also wäre es unter Umständen denkbar, weil dass wir ihn in den Kirchenbüchern, dass wir das Sterbedatum nicht finden, das kann nach Meinung einiger Forscher einiges bedeuten. Entweder, dass er verzogen ist oder dass er aufgrund seiner Tat vom Pfarrer nicht in die Kirchenbücher eingetragen worden ist. Oder er hat einfach noch ein paar Jahre gelebt und wir haben im falschen Jahr geschaut. Weil ich stelle mir die Frage, wenn er wirklich hingerichtet worden wäre, wer hätte denn ansonsten das Kreuz stiften können?
Das ist der Punkt. Also meines Erachtens spricht die Inschrift sehr dafür, dass er das war, weil es geht ja nicht nur, wie Frau Anton vorhin vorgelesen hat, nicht nur um die Seele der Toten, sondern um die Seelen. Das heißt, da scheint doch die Seele des Täters auch eine Rolle zu spielen. Und das wiederum könnte doch dafür sprechen, dass der Familienvater hier dieses Kreuz für alle gewissermaßen, um den Frieden im Dorf wiederherzustellen, errichtet hat.
Nun haben wir es ja hier nicht mit einer klassischen Sage zu tun, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Es ist letztendlich eine Spukgeschichte, es ist eine Erzählung, die Einzug in die Sagenbücher gefunden hat. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir uns auch mal darüber unterhalten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Sage und einer Legende?
Also ich würde es am einfachsten beschreiben. Das Wort Sage kommt ja von Sagen, wurde also weitergesagt, mündlich überliefert. Und Legenden wurden oft schon recht früh schriftlich niedergelegt, egal welche märchenhaften Motive sie enthalten. Und das war dann eher zum Lesen. Und das andere war mehr zum Hören und Weitersagen.
Ja, also das ist auch, deckt sich mit dem, was ich jetzt eben auch gelesen habe, dass Legende letztendlich von dem lateinischen Verb legere, also lesen, kommt, wie du jetzt gerade auch schon meintest. Nur müssen wir in diesem Fall, finde ich, immer wieder differenzieren, mit welcher Art von Geschichte wir es zu tun haben.
Ja, die Sagen sind ja immer auch an einen konkreten Ort gebunden. Es gibt sehr viele Sagen, die sich beziehen, warum ein Ort so heißt. Wenn wir jetzt diesen Stützerschel da gehört haben zum Beispiel, ne? Und auch der Käterleswald, wo das Kreuz steht, wurde auch der Wald ja nach dieser Tat benannt, weil das im Gedächtnis der Menschen einfach sich so festgesetzt hatte, diese schockierende Tat mit dem Mädchen, nur weil sie halt einen Freund aus dem Nachbardorf eben wollte und ist dann dadurch zu Tode gekommen. Also den Fall mit dem Käterleskreuz habe ich ja in meinem Film Tatort Odenwald verwendet und der ist auch unter Mord im Käterleswald auf YouTube zu sehen.
Letztendlich viele Fragen bleiben offen. Was genau mit Marc Scholl passiert ist, hat sich bisher noch nicht herausfinden lassen. Falls irgendjemand etwas dazu weiß, vielleicht auch die richtige Seite im Kirchenbuch findet und sich da geschickter anstellt als ich, lassen Sie es uns gerne wissen. In unserer nächsten Folge verlassen wir den Neckar-Odenwald-Kreis und gehen weiter nach Heidelberg. Ein kleiner Spoiler, es ist eine Sage, auf die ich mich als Handschuhsheimerin schon ganz besonders freue.